Audio Now.
Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Mandita van Hülsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Ich darf auch mal wieder mit dabei sein mit der wundervollen Kate Kitchenham.
Yippie! Hallo, liebe Mandita. Ich freue mich auch, dass du endlich mal wieder dabei bist. Obwohl ich muss sagen, mit Sophie hat es die letzten Male auch echt viel Spaß gemacht. Und ich habe mir überlegt, eigentlich müssen wir auch mal das hinkriegen, dass du vielleicht mit Sophie ein Interview machst. Das wäre auch mal eine lustige Kombination.
Oh, das mache ich super, super gerne. Ich muss auch mal sagen, also Katie, ich vermisse dich ja mal wie Hulle, ne? Also ich höre mir auch alle Folgen an, wo ich selbst nicht mit dabei bin, weil es einfach schön ist, ne, deine Stimme zu hören, aber weil ich auch wirklich immer was dazu lerne. Mhm. Also das ist einfach, es ist einfach toll, muss ich wirklich sagen.
Und ich genieße es auch mal, also ich vermisse dich jedes Mal, wenn ich nicht mit dir rede, weil es auch mal besonders lustig ist. Aber es ist auch immer total schön, mal mit jemandem zu sprechen, der auf einem anderen Gebiet so wahnsinnig viel Ahnung hat, wie der Tierarzt Rückert oder Sophie Strottberg, weil dann nehme ich ja auch unheimlich viel für mich mit. Also ich konnte ja auch ein paar Fragen loswerden an Sophie in Bezug auf Nox und mich mit ihr austauschen. Also es ist auch für mich wahnsinnig bereichernd.
Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich bei uns immer besonders lustig, weil ich ja immer so der nicht wissende, kleine, süße, ich sag mal liebevoll Trottel bin, der immer die ganzen lustigen Fragen stellt und du bist der Experte oder die Expertin. Und manchmal ist es ja so ein bisschen andersrum. Also du bist auf gar keinen Fall ein Trottel wie ich, aber du bist sozusagen, wenn du, ne, du bist dann in der Position, wo du vielleicht über ein Thema nicht ganz so viel weiß wie der Interviewpartner. Und dann ist das ein bisschen Rollentausch.
Total entspannt.
Oder?
Ich kann da irgendwie einfach auch mal zuhören und meine Fragen stellen. Ich liebe das so. Und ich sehe das auch gar nicht so. Ich finde das auch immer jedes Mal, egal ob ich mit dir rede oder einer anderen Hundehalter, die Fragen, die gestellt werden, die bringen einen ja auch immer weiter. Weil jeder Hund, jeder Mensch ist anders. Jeder hat nochmal seine eigenen Erfahrungen. Der Hund hat eine eigene Biografie. Und deswegen kann man ja nie gleich denken. Man hat zwar so sein Erfahrungswissen im Gepäck, aber letztendlich muss man sich doch immer wieder auf jeden Einzelnen einstellen. Und das macht es ja auch so spannend. Und von daher finde ich deine Fragen überhaupt gar nicht trottelig, sondern ich finde das jedes Mal wieder schön, weil es mich ja auch weiterbringt, die Sache nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen und nochmal um eine neue Ecke zu denken.
Oh, das hast du aber toll gesagt. Und das bringt uns eigentlich auch schon wirklich zum Thema der Folge tatsächlich, weil sich immer neu zu hinterfragen, ja, das bedeutet ja auch, erziehe ich meinen Hund, ne, wirklich so, wie das für ihn sozusagen auch gut ist und wie wir die beste Hund-Mensch-Beziehung sozusagen führen können zusammen. Und es gibt ja ganz, ganz viele Tipps, ich sag mal Ratschläge, auch hier, ne? Auch Ratschläge sind Schläge, den Menschen draußen.
Können und Schläge sein,
man, ja. Können Schläge sein, genau. Ja. Und man hat schon so viele Sachen gehört, ja, dass wir uns gedacht haben, wir machen auf jeden Fall mindestens eine Folge zum Thema Mythen in der Hundeerziehung, weil es einfach so viele Sachen gibt, wo man denkt, ist das denn wirklich so? Und eigentlich, also bei meinem Hund ist das doch ganz anders, oder? Und da haben wir uns so ein paar Themen rausgesucht, die richtig spannend sind und wo wir gerne mal näher drauf eingehen möchten. Und das allererste ist, das interessiert mich mal wieder besonders wegen Charlie, unserem kleinen Angstschisser. Wie ist das mit die Angst ignorieren? Auch ich weiß das auch von verschiedenen Hundetrainern, dass man das eigentlich, ne, eben, ja, ignorieren ist vielleicht auch immer so ein hartes Wort, aber man soll es halt möglichst nicht beachten oder man soll sich halt da natürlich auch nicht so reinsteigern. Es gibt ja auch so verschiedene Szenarien, also was man bei der Angst alles tun oder nicht tun kann. Was sagst du? Soll man das einfach wirklich überhaupt nicht beachten oder nicht drauf eingehen? Oder wie würdest du das beschreiben? Oder sagst du, es ist totaler Quatsch? Kümmert euch um euren Hund, wenn der Angst hat.
Also, wie immer ist es natürlich nicht so einfach zu beantworten, weil wir das sehr situativ betrachten müssen und je nach Hundepersönlichkeit. Und wie gesagt, auch die Geschichte des Hundes spielt immer eine große Rolle. Entscheidend ist, dass wir keine Weltuntergangsstimmung verbreiten. Also, wenn ich meinen Hund tröste oder ihm Schutz biete in einer Situation, sollte ich es immer auf eine Art und Weise machen, die seine Angst nicht noch vergrößert. Also beispielsweise, wir sitzen beim Tierarzt und Nox zittert wie Espenlaub. dann kann ich ihn hektisch streicheln und sagen, ja, ja, gleich wird das gut, gleich hast du es geschafft. Das ist dann kein Rückenstärken, sondern das vergrößert seine Angst eher noch. Hier geht es wirklich um das Wie. Also das ist tatsächlich etwas, was ich erschreckend finde, was immer noch kursiert, dass man dann zu hören bekommt, nein, ignoriere einfach deinen Hund. Beachte seine Angst nicht und das sollte auch kein anderer tun. Und das ist tatsächlich etwas, womit wir die Bindung zum Hund massiv schädigen können. Weil natürlich sind wir als sein sozialer Bindungspartner dafür verantwortlich, ihm in dieser Situation Sicherheit zu bieten und sozialer Rückhalt. Dafür haben wir alle Bindungspartner. Auch unter uns Menschen ist es so. Also mit guten Freunden kann ich eine Krise besser überstehen, weil die mir gute Tipps geben, mir mal auf die Schulter klopfen und sagen, das wird schon wieder, weil ich mich einfach bei denen ausheulen kann. Also dieses sich sozial füreinander da sein, das sind die Situationen, in denen wir uns entscheiden, ob ein Mensch, den wir bisher ganz nett fanden, für uns zu einem attraktiven Bindungspartner wird, also ein ganz enger, guter Freund oder Freundin, oder aber ob es eher so eine oberflächliche Beziehung bleibt. Also in diesen Situationen, gerade in Krisensituationen, haben wir die Chance, unserem Hund zu zeigen, dass wir ein sehr wertvoller Bindungspartner für ihn sind. Und dann hat man ja auf der Hundewiese häufig diese Situation, dass zum Beispiel der eigene Hund, der noch unsicher ist, weil er ist jung oder aus dem Tierschutz, der sucht dann so ein bisschen Schutz bei uns, zwischen unseren Beinen versteckt er sich oder versteckt sich sogar hinter uns. Und dann siehst du, wie die Leute zur Seite gehen, vielleicht sogar noch hinter den Hund ein Stück zurückgehen und sagen, nun geh mal hin, geh mal spielen. Oder das schaffst du schon, hab nicht so eine Angst. Also der Hund sucht aktiv bei uns Rückendeckung. Und wir verweigern ihm die. Und das ist natürlich etwas, was gerade in der Aufbauphase der Beziehung fatal sein kann für die Mensch-Hund-Bindung. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir uns hier eben als guter, verlässlicher Bindungspartner präsentieren und für ihn die Verantwortung übernehmen. Aber das Wie ist natürlich entscheidend, dass wir seine Angst nicht vergrößern. Man muss hier auch immer so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Ich würde niemals einen Hund, der sich hinter mich stellt oder bei mir Schutz sucht, diesen Schutz nehmen, indem ich zur Seite gehe. Den biete ich ihm dann sofort. Aber ich finde es auch immer wichtig, auch dem Hund Situationen erleben zu lassen. Also das andere Extrem ist eben, dass wir jegliche Situation, die ihn überfordern und stressen könnten, von vornherein vermeiden, indem wir sie proaktiv kontrollieren. Also ihn das gar nicht selber regeln lassen, lernen. Das sind dann Hunde, die so handlungsunfähig werden im Alltag. Also hier gilt es immer auch wieder, das richtige Maß zu finden. Aber grundsätzlich bin ich ganz klar dafür, dass ich die Angst meines Hundes niemals nie ignoriere, sondern immer darauf eingehe und ihm den Schutz biete, den dieser individuelle Hund in dem Moment braucht.
Ich glaube, sonst könnte der Hund ja auch denken, ja, jetzt muss ich hier alles alleine lösen. Ne? Also wenn man dem Schutz, wenn er sozusagen gar keinen Schutz bekommt, dann denkt er, ey, super, danke. Dann muss ich das hier wohl irgendwie alleine machen, wenn hier der 40 Kilo Bomber auf mich zugerannt kommt. Also mal ganz doof gesagt. Ja, ja. Ne? Wir machen das ja öfter, wir beide, und ich hoffe, das nimmt uns von den Hörern und Hörerinnen auch keiner übel. Es ist schon so ein bisschen, auch wenn man vielleicht selbst keine Kinder hat, kann man sich das gut vorstellen. Es ist halt wie mit Kindern. Also wenn jetzt ein Kind auf dich zugerannt kommt und sagt, Mama, Mama, ich habe Angst vor, keine Ahnung, da hinten irgendwie ne, den drei Jungs mit Kapuzen oder was weiß ich was, dann würde man ja auch nicht sagen, ach komm los, jetzt geh mal spielen und schubst dann den kleinen Krümel vor.
Die sind bestimmt nett.
Die sind bestimmt voll nett mit den Stöcken, die dich da hauen wollen oder so. Das macht man ja auch nicht. Aber andersrum, keine Ahnung, wenn man das Erlebnis hat, ihn zu stärken, also sein Kind zu stärken, dann sagt man ja auch so, schau dir das doch mal in Ruhe an, geh doch erstmal hin, wenn du Angst hast, kommst zurück. Oder, ne, also dieses, was du sagst, den Rücken stärken. So ein bisschen, das ist ja eine Gefühlssache. Mhm. Also ich finde...
Ja, total. Oder? Ja, absolut. Gefühlssache ist ein schönes Wort von dir, weil das ist ja etwas, womit wir heutzutage, gerade auch wir Hundehalter, müssen uns ja an unsere eigene Nase fassen, ein Problem haben häufig. Wir wollen uns so perfekt vorbereiten auf Hundehaltung. Wir lesen so viele Bücher, dass die Gefahr besteht, dass wir sehr kopflastig reagieren irgendwann. Dass wir ständig nur noch darüber nachdenken, was stand nochmal auf Seite 53 des Buches zu diesem und diesem Thema, wie soll ich hier vorgehen? Und dann ist die Situation schon vorbei und wir haben sie verpasst, für unseren Hund zu regeln. Eventuell hat er uns gebraucht in dem Moment, weil wir haben zu viel darüber nachgedacht, was wir gelesen haben. Also ich sehe jetzt immer so die richtige Mischung zwischen Intuition, also spontan und schnell reagieren Und natürlich gepaart mit Wissen. Also Hunde wissen sich anzueignen, deswegen hört ihr ja auch alle diesen Podcast und das freut uns sehr. Und noch andere Podcasts und ihr lest viele Bücher über Hundeverhalten, besucht vielleicht noch Seminare. Da ist ja heutzutage, wird uns so viel geboten, uns weiterzubilden in Sachen Hund, dass man da diese Mischung gut hinkriegt, dass man parallel, wenn man Freizeit hat, sich da was reinpfeift, also sich möglichst gut bildet rund um Verhaltenskunde vor allen Dingen und dann aber auch lernt und da wird man auch dann immer sicherer durch seine eigenen Erfahrungen, die man macht und durch dieses einzigartige Hundewesen an seiner Seite, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen, wann biete ich ihm Schutz, wie stärke ich ihn, dass man das schnell hinbekommt. Und das ist ja diese große Herausforderung, das lag sich immer so leicht dahin, aber wir müssen ja in diesen Situationen schnell reagieren. Hunde sind ja so wahnsinnig schnell im Verhalten und wir Menschen sind wahnsinnig langsam im Denken und dann reagieren wir auch noch im Verhalten sehr verzögert häufig und dadurch bieten wir unseren Hunden in diesen Situationen häufig gar keine Stütze. Ich sage immer, habt Mut, Fehler zu machen. Also seid vielleicht mal ein bisschen zu schnell, dass ihr einen anderen Hund ausbremst, der auf euch zugaloppiert kommt, weil ihr seht, euer Hund hat Schiss. Und dann stellt ihr fest, der ist aber eigentlich ganz nett, dann könnt ihr wieder einen Schritt zur Seite treten. Also macht lieber, ich bin immer so, ich mach lieber einen Fehler und reagiere dafür schnell. Und dann reflektiere ich im Nachhinein, warum das vielleicht zu schnell reagiert, zu hysterisch von mir. Und passt das an fürs nächste Mal, dass ich dann lerne, dass ich daraus was lerne aus dieser Erfahrung, dass das nächste Mal besser mache. Ich finde, wir haben immer viel zu viel Angst, Fehler zu machen. Wir wollen immer alle viel zu perfekt sein. Traut euch das mal zu, in solchen Situationen schnell zu handeln und danach zu reflektieren, war das richtig, war das falsch, das würde ich nächstes Mal besser machen. Weil der Moment ist vorbei und euer Hund hat vielleicht eine ungute Erfahrung gemacht. Und dann ist nämlich genau das, was du gesagt hast, Madita, die Hunde werden alleine gelassen. Das heißt, sie sind gezwungen, selber Entscheidungen zu fällen, die sie eigentlich vielleicht überfordern in der Situation. Und verdammt häufig ist es so, dass solche Hunde, die allein gelassen werden, eigentlich Schisser sind, aber immer nach vorne geschickt werden von ihren Menschen, dass die dann anfangen müssen, sich selbst zu schützen. Und das ist dann häufig ein angstaggressives Verhalten, was wir sehen. Das sind Hunde, die überfordert dann zu sehr nach vorne gehen und in diesen Situationen Erfolg haben. Also ein Hund, der lange Zeit alleine gelassen wurde und irgendwann fängt er an, sich zu wehren, weil er nicht anders kann. Und dann geht er ein bisschen zu massiv nach vorne und bellt vielleicht und macht da so ein Luftschnappen und ein anderer Hund ist total erschrocken und eingeschüchtert. Der hat das erste Mal in seinem Leben Erfolg. Erfolg damit, sich selbst zu schützen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er das weiter ausbauen wird, ist sehr groß. Und das sind sehr häufig Hunde, die irgendwann einfach weil sie es nicht anders, keine andere Strategie lernen durften, die dann sehr massiv auftreten auf der Hundewiese und ja, einfach keine anderen Alternativen lernen konnten. Und das ist sehr traurig. Und um das zu verhindern, weil es ist ja auch dieser andere Aspekt, erstmal fangen sie an, dieses angstaggressive Verhalten zu entwickeln, das sich sehr schnell verselbstständigt und dann immer massiver wird. Und andererseits verlieren sie das Vertrauen in uns. Wir sind ja, und das, ich finde deinen Vergleich total super mit dieser Elternliebe, die wir für Hunde empfinden, das ist so. Wir sind für den Hund ein Elternteil, das für ihn Verantwortung übernehmen muss in bestimmten sozialen Situationen. Wir sind nämlich, wir erfüllen, und das haben unterschiedliche Studien auch gezeigt, die immer wieder wiederholt wurden und immer wieder bestätigt werden konnten, dass wir für den Hund eine sichere Basis, einen sicheren Hafen bilden. Das sind so zwei Aspekte, die muss ich vielleicht auch noch mal kurz erklären. Sicherer Hafen bedeutet, dass der Hund an unserer Seite erkundungsfreudig ist. Also die Welt besser und fröhlicher erkundet. Und auch vielleicht eine höhere Problemlösefähigkeit an unserer Seite zeigt. Das sind so Studien, da hat man geguckt, wenn man die Hunde alleine in eine fremde Umgebung bringt, wie erkunden sie den Raum oder wie erkunden sie den Raum, wenn sie mit ihrem Besitzer da sind? Wie schnell lösen sie ein Problem, vor das sie gestellt werden? Irgendwie ein Futterautomat, den sie manipulieren müssen. Wenn ihr Mensch an ihrer Seite ist, lösen sie diese Aufgabe schneller, als wenn sie davor alleine gestellt werden. Haben sie kein großes Interesse, sich mit diesem Automaten zu beschäftigen. Das nennt man die sichere Basis. Das heißt, wir sind als Bindungspartner für den Hund wichtig, damit er an unserer Seite die Welt erkunden lernt oder erkunden geht. Und das sind tatsächlich was willst du denn, Madita?
Ich wollte eigentlich nur sagen, ich bin noch da, ihr Lieben. Aber falls ihr glaubt, dass ich irgendwie hier den Computer oder den Podcast ausgemacht habe, das Mikrofon. Das ist so süß. Ich möchte euch daran teilhaben lassen. Wenn wenn Katie loslegt und dann sind ihre Augen, die gucken mich gar nicht mehr an, sondern die gucken so in den Himmel und dann fällt ihr noch was ein und sie ist so total euphorisch und dass sie das jetzt auch noch erzählen muss. Und wir haben ja uns eigentlich immer versprochen, 30 Minuten geht eine Folge und jetzt haben wir ungefähr 5-6 Minuten auf der Uhr und hat sie gesagt, nee, da schaffen wir viel mehr. Ich sag's nur, wir sind beim Mythos
aber das ist,
bring das doch kurz.
Wir müssen einfach 2 Folgen machen, Madita, ich merke das schon. Nee. Ja. Aber es ist gerade wirklich wichtig mit dieser sicheren Basis, weil das sind exakt die gleichen Versuche, wurden mit Kindern und Eltern gemacht und haben die gleichen Erkenntnisse erbracht wie bei Hunden. Also Hunde brauchen uns als ihre Unterstützer in sozialen Situationen. Dann trauen sie sich, den Raum zu erkunden und dann werden sie auch klug. Mit einem Menschen, mit einem Bindungspartner an deiner Seite, zu dem du Vertrauen hast, wirst du klüger im Leben. Also es macht wahnsinnig viel Sinn, diese sichere Basis dem Hund zu bieten. Und die sichere Basis baut auf dem sicheren Hafen. Der sichere Hafen, das kann man sich so vorstellen wie so ein Schiff, das zurückkehrt in den Hafen. Und das ist der Hund auf der Hundewiese, der zu uns gelaufen kommt und bei uns Schutz sucht, weil er in einer Situation sich überfordert fühlt. Und wenn wir in diesen Situationen diese soziale Unterstützung verweigern, in einer Krisensituation, dann führt es natürlich dazu, dass der Hund diesen Effekt der sicheren Basis gar nicht aufbauen kann. Und dann haben wir immer eine Situation, in der der Hund unter seinen Möglichkeiten bleibt und unsere Beziehung zum Hund unter seinen Möglichkeiten bleibt und der Hund ein sehr viel stressigeres Leben hat, als wenn wir ihn, um jetzt nochmal zu diesem ersten Mythos zurückkommen, indem wir seine Angst niemals ignorieren, sondern immer darauf aufbauen, auch eingehen. Es gibt da, das muss ich jetzt nochmal schnell sagen dürfen, Madita. Es gibt so eine schöne Studie, die hat tatsächlich ganz intensiv nämlich nicht nur geguckt, das Verhalten, sondern auch die physiologischen Messwerte sich angeschaut. Also Ausstoß von Stresshormonen und Erhöhung der Herzschlagrate. Und die haben Hunde und Menschen, haben die Menschen das vorher auch nicht gesagt, in eine Situation gebracht, die so ein bisschen komisch war. Also Mensch und Hund in einem unbekannten Raum und dann kommt ein merkwürdiger fremder Mensch da rein. Und dann haben sie geguckt, wie verhalten sich die Hunde und wie verändert sich die Herzschlagrate und der Stresshormonhaushalt. Und es gab riesige Unterschiede zwischen den einzelnen Hunden, je nach Bindungsqualität zwischen Mensch und Hund, kann man sich ja vorstellen. Umso besser die Bindung war, umso geringer war der Hormonausstoß, also der Stresshormonausstoß und die Herzschlagrate. Also und vor allen Dingen auch der Vergleich zwischen Hunden, die ohne ihren Besitzer in der Situation waren und mit dem Besitzer oder mit einem anderen Fremden, den sie nicht gut kannten, die Situation bestehen mussten. Der Hund, der seinen Besitzer an seiner Seite hatte, hat diese stressige Situation am allerbesten verarbeiten können. Also von daher, es macht so wahnsinnig viel Sinn, dass wir für unsere Hunde in aufregenden, stressigen Situationen da sind und ihnen Unterstützung bieten. Und ich finde es nochmal ganz wichtig, und meinetwegen machen wir dann 2 Folgen, Madita, aber ich finde es nochmal wichtig, es gibt ja so verschiedene Situationen.
Oder drei,
genau. Es gibt ja so verschiedene Situationen im Alltag. Wir haben jetzt die Hundewiese, also dass wir unseren Hund schützen vorm Rüpel auf der Hundewiese. Aber es gibt zum Beispiel auch die Situation, ich habe das schon oft erlebt mit Tierschutzhunden, die dann in der Stadt zum ersten Mal sind. Und dann siehst du ihn so an, so, oh shit, am Anfang sind sie noch so ganz optimistisch und dann irgendwann diese Reizüberflutung, das ist einfach alles too much. Und jetzt stell dir mal vor, dann ignoriere ich den Hund mit seiner Unsicherheit und seiner Angst. Wie kacke wäre denn das von mir? Dann bin ich ja echt ein verdammt schlechter Bindungspartner. Nee, dann gehe ich da natürlich drauf ein. Und zwar erstens, indem ich ihn in eine ruhige Ecke führe und mich hinhocke und ihn streichel und dadurch durch dieses feste Streicheln von vorne nach hinten dafür sorge, dass Oxytocin ausgeschüttet wird. Das ist der Gegenspieler des Stresshormons Cortisol. Und das wird durch körperliche Berührung ausgelöst, diese Ausschüttung. Ich rede ruhig mit dem Hund und ich erzähle ihm, was für ein mutiger, toller Hund er ist, dass er das alles so super mit mir zusammen macht. Und dann gehe ich ganz ruhig aus der Situation nach Hause. Und fürs nächste Mal merke ich, hier wieder das Thema Fehler machen, merke ich mir, das war zu viel. Er soll gar nicht erst in diese Situation gebracht werden, dass es ihm zu viel ist. Er muss, natürlich ist ein bisschen Stress wichtig, um damit auch leben zu können. Aber ich sollte verhindern, dass der Hund überfordert ist mit einer Situation. Also dann merke ich mir, okay, das war zu viel Stress, zu viele Reize. Das nächste Mal gehe ich vielleicht nicht in die Lüneburger Innenstadt am Montagmorgen um 9, sondern ich gehe in irgendeinen Vorort, wo noch weniger los ist. Und ich gehe da auch um 8 Uhr hin, wo noch weniger los ist. Und da gehe ich dann mit dem Hund spazieren, um ihn so ein bisschen an die alltäglichen Reize zu gewöhnen. Und ich halte es vielleicht noch kürzer. Also das meine ich mit reflektieren, aus den Fehlern lernen und das nächste Mal das besser zu machen. Auch das bedeutet, Angst des Hundes ernst nehmen und damit arbeiten, damit der Hund langsam auf das Leben hier bei uns vorbereitet wird, egal ob Welpe oder Tierschutzhund, und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass man ein wunderbarer, verlässlicher Bindungspartner an seiner Seite ist. Und dazu gehört, die Angst eines Hundes ernst zu nehmen und entsprechend darauf einzugehen, je nach Hund, den ich an meiner Seite habe.
Was ich auch total krass finde, ist gerade bei diesem Thema, dass es ja auch nicht jeden Tag gleich ist. Also zumindest kann ich das aus Erfahrung bei Charlie sagen. Manchmal hilft es bei uns, weil er ja auch in der Stadt total überfordert ist. Also ich glaube, das könnte vielleicht auch einigen helfen. Das ist genau das. Das ist halt wirklich viel, also ich finde viel eigenes Training bei mir als Mensch, darauf zu gucken, wie sein Tag ist. Also manchmal hilft es, wenn ich mich halt neben ihm setze, genau was du sagst, und dieses feste Streicheln, bloß nicht zu schnell, sondern wirklich fest, oder ihn auch nur so doll an mich drücke, dass er weiß, er ist nicht alleine, ne? Er ist fest an mir, hilft manchmal. Und manchmal ist das für ihn viel schlimmer sozusagen. Also da merke ich, dass er viel gestresster ist, als wenn ich an einem anderen Tag halt beim Müllauto, das ist ja seine große Angstfaktor, einfach weitergehe. Also es ist wirklich auch von Tag zu Tag leider unterschiedlich. Ich kann das nicht festmachen, was immer für ihn gut ist. Manchmal ist es gut, wie du sagst, in der Ecke zu gehen. Manchmal ist es gut, wirklich es vielleicht mal nicht so in Anführungszeichen
zu beachten.
Mhm. Genau. Mhm. Und an einem anderen Tag ist es gut, wenn ich mich mit ihm hinsetze und ihn fest streiche. Also ich habe da auch leider immer noch nicht nach 2 Jahren ein Rezept sozusagen gefunden, wie es immer funktioniert.
Das ist so wunderbar, was du sagst, weil, weißt du, jetzt nochmal, erinnert euch bitte nochmal an den Anfang, wo sie gesagt hat, dass sie immer nur trottelige Fragen stellt und ich was, genau das, besser hätte ich es nicht formulieren können, weil genau das ist ja das, was von uns als Hundehaltern erwartet wird und was echt schwierig ist, aber das muss man hinkriegen. Und das ist dieses auf die Tagesform des Hundes eingehen, auf die situativ richtig entscheiden. Hier macht es Sinn, einfach weiterzugehen, fröhlich das Tempo beizubehalten und damit die Angst des Hundes nicht zu vergrößern. Und in anderen Situationen macht es Sinn, sich hinzuhocken, ihn zu streicheln oder auch ganz wichtig, manchmal so die Brust vorne so zu halten. Das beruhigt Hunde, die aufgeregt sind, zum Beispiel auch häufig sehr, dass man sich einfach zu ihnen auf den Boden hockt und ihn einfach mal ganz fest hält. Wie so ein Kind, das man so umarmt, weil es gerade so überdreht ist. Also auch das kann helfen. Aber das entscheidet man eben halt je nach Moment. Und umso länger ihr mit eurem Hund zusammen seid, umso besser könnt ihr das einschätzen. Genau wie bei dir, Madita, weil das ist eine wunderbar wichtige Information, die du da gerade mitteilst, dass man genau das können muss. Und ich weiß, es hört sich doof an, weil das wahnsinnigen Druck auf uns aufbaut. Deshalb seid nicht so streng mit euch. Gesteht euch ein, Fehler zu machen. Madita, du hast bestimmt mal ab und zu fehleingeschätzt am Anfang.
Und weil total, du, genau. Ist aber jetzt auch. Ich immer noch nach 2 Jahren. Es ist ganz oft, dass ich denke, okay, jetzt wäre das besser. Und dann merke ich so, nicht gut. Und dann im zweiten Zug mache ich halt das, was ich dann als zweites machen würde. Aber ganz oft liege ich manchmal noch falsch, wo ich denke so, hä, aber das war doch gestern noch gut. Mhm. Hä?
Super. So, also, das ist so eine wichtige Kernaussage, gerade in der Hundeszene, finde ich, wo wir immer so einen Perfektionswahn haben. Beobachtet euch selbst, beobachtet den Hund und versucht genau das hinzukriegen, dass man das lernt, situativ unterschiedlich zu gestalten, nie immer gleich. Weil wir Menschen sehen uns immer so nach Methode A, B oder C, die uns genau sagt, was wir immer tun sollen. Und dann funktioniert die Mensch-Hund-Beziehung. Das funktioniert eben leider nicht, weil wir es mit sozialen Wesen zu tun haben. Und wir selber sind auch noch ein soziales Wesen mit Eigenarten, Stärken und Schwächen. Das ist ein Potpourri an Sachen, die wir zusammenbringen müssen. Und das erfordert von uns wahnsinnig hohe soziale Kompetenz. Und eine krasse soziale Kompetenz ergibt sich daraus, dass wir eben handlungsfähig werden, durch ständiges Reflektieren besser werden. Und uns genau immer wieder auch in Frage stellen. War das richtig so? Also reagiert, macht irgendwas und dann überlegt ihr, das nächste Mal gehe ich vielleicht einfach weiter und beachte ihn gar nicht so sehr in seiner Angst. Also von daher wahnsinnig wichtiger Input, Madita. Danke.
Oh ja, hallo. Wir danken dir. Also klar, gerne. Ich teile gerne meine Fehler mit euch. Das ist kein Problem.
Ich übrigens auch. Ich bin auch immer wieder dabei, immer neu. Also ich wirklich mit jedem Hund, mit Nox, der verändert sich ja auch. Jeder Hund verändert sich ja auch im Laufe seines Lebens. Also von daher, man muss immer weiter auch daran arbeiten und Dinge neu justieren, anders, ein bisschen anders machen. Also ich passe mich da, Nox ist jetzt 8. Ich mache Dinge jetzt ganz anders mit ihm, als ich sie gemacht habe, als er 1 war. Also ist doch klar.
Ah. Okay, also wir haben einen zweiten Mythos, ihr Lieben, und den finde ich persönlich absolut wichtig. Wir hatten schon mal ein bisschen, glaube ich, sind wir darauf eingegangen. Kitty soll das einfach mal beantworten. ist der zweite Mythos super spannend. Man soll den Hund nicht begrüßen und für mich, das gehört so ein bisschen zusammen, den Hund auch nicht verabschieden. Mhm. Also ne, dieses Typische, wenn Leute sagen, ja hier, ihr kommst nach Hause, ist nichts Besonderes, tu einfach so, da ist nichts los. Kennt man ja, ne, hat man auch schon mal als Tipp bekommen. Oder wenn du gehst, sag einfach nicht tschüss, dann merkt er das gar nicht. Ist das wirklich so richtig oder falsch? Oder wie kann ich es besser machen?
Absoluter Bullshit. Sorry. Also das ist wirklich, das ist so eine typische Kopfgeburt von menschlichen Hundetrainern, die sich das irgendwann überlegt haben. Also es mag einzelne Fälle geben, in denen Hunde so krass auftreten und einfordern, dass sie beachtet werden, wo es Sinn macht, das Ganze ein bisschen zu reduzieren, indem man verschiedene Methoden anwendet, dass der Hund lernt, sich in seiner Aufregung zu kontrollieren. Aber grundsätzlich entstehen diese Verhaltensweisen häufig bei Hunden, weil am Anfang Menschen ihre Hunde ignorieren, wenn sie nach Hause kommen oder eben halt, wenn sie weggehen und ihnen nicht deutlich sagen, dass sie jetzt weggehen. Sie machen es vermeintlich, meinen sie es gut und wollen den Stress beim Hund nicht vergrößern. Aber genau das geschieht da nämlich. Ein Hund, der nie weiß, wann der Mensch verschwindet, hört nie damit auf, seinen Menschen im Blick zu behalten, weil der könnte ja jeden Moment verschwinden. Wenn man mit Hunden das Alleinebleiben trainiert, ist es wahnsinnig wichtig, ihnen klare Ansagen zu machen. Es ist unheimlich fair, auch wenn es im ersten Moment auch vielleicht ein bisschen wehtut. Aber das ist auch etwas, was wir Menschen vielleicht ein bisschen zu sehr wahrnehmen. Und die Hunde das dann entsprechend spiegeln. Dieses ich gehe jetzt fällt uns oft schwer. Der arme Hund, der muss jetzt alleine bleiben. Das ist ja voll fies. Hunde sind doch Rudeltiere und die darf man nicht alleine lassen. Es stimmt, Hunde leben wahnsinnig gerne in Gruppen und Sozialpartnern zusammen und möchten eigentlich nicht wirklich alleine sein, aber sie können es lernen, wenn wir es mit ihnen richtig üben. Deswegen meinte Madita am Anfang auch, wir haben schon mal uns darüber unterhalten. Hört euch vielleicht nochmal die Folge alleine bleiben an. Da nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit, das ausgiebig zu erklären. Hier jetzt einmal nochmal die Basics wichtig. Macht euch klar, dass alles, was Struktur ist, gibt dem Hund Sicherheit. Und Struktur bedeutet, dass ich mich in bestimmten Situationen immer gleich verhalte. Und das bedeutet, ich gehe aus dem Haus und ich sage meinen Hunden ganz klar, du bleibst. Diese Ansage findet Nox total kacke. Erna fand sie auch ihr Leben lang blöd. Aber es sorgt dafür, dass meine Hunde sich auf ihren Platz legen und dann schlafen. Und man kann ja auch mal so eine Kamera dann aufbauen und das Ganze beobachten. Die wechseln mal die Liegeplätze und vielleicht gucken sie ab und zu mal aus dem Fenster und denken, okay, jetzt wird's langsam Zeit. Immer noch nicht, okay, dann nicht und legen sich wieder hin. Aber die schlafen, weil sie haben gelernt, ich komme wieder. Und wenn ich wiederkomme, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, begrüße ich meine Hunde. Es gibt ja auch noch diese Trainertipps, Matita, dass die Leute dann sagen, begrüße zuerst deinen Partner. Dann das Kind und dann den Hund. Dann wird ihm die Rangfolge auch nochmal deutlich gemacht. Auch das.
Aber zum Glück Menschen wie ich, die dich kennen, die machen das einfach nicht mehr, weil wir wissen, Katie sagt zum Beispiel, mach das so, wie dein Gefühl ist. Ja. Und bei mir ist es so, wenn ich halt zum Beispiel irgendwo auf dem Dreh war und ich komme nach Hause, ist der Hund einfach der Schnellste. Also wird unser Charlie als erstes begrüßt. Und ich freue mich halt. Danach kommt das Kind angekrabbelt und sorry, ganz zum Schluss kommt halt der Mann. Was soll ich machen?
Ja. Und für den Hund ist es total egal. Er zieht daraus keine Schluss Folgerung, dass er für dich der Wichtigste ist oder dass er in der Rangfolge über deinem Mann oder deinem Kind steht. Solche Gedanken haben Hunde nicht. Hunde freuen sich in dem Moment. Und in dem Moment die Freude zu ignorieren, sind wir wieder bei dem Thema Bindung, kann die Bindung massiv schädigen. Ich nehme da immer gerne dieses Beispiel. Ihr habt jemanden kennengelernt, den fandet ihr nett, was weiß ich, abends irgendwie in der Kneipe, eine nette andere Frau, mit der ihr toll gesprochen habt. Und am nächsten Morgen geht ihr durch die Stadt und trefft sie wieder. Und dann geht die Frau an euch vorbei und zieht noch nicht mal die Augenbrauen hoch und nickt euch vielleicht nur zu und sagt kurz Hallo, aber geht dann weiter. Dann würdet ihr dieses Verhalten extrem merkwürdig finden. Das ist nämlich das Begrüßungsverhalten, die Begrüßungszeremonie ist für uns Menschen auch wahnsinnig wichtig. Daran machen wir fest, ob wir jemanden interessant finden und gut oder, also ob sich eine Beziehung weiterentwickelt oder ob sie stagniert und vielleicht auch wieder verschwindet. Also dieses sich nicht begrüßen führt dazu, dass wir andere Menschen sehr merkwürdig finden. Und jetzt stellt euch mal vor, euer Partner, euer Kind würde euch nicht begrüßen. Das passiert in der Pubertät, wenn die Kinder erwachsen werden, ist es ja häufig so, dass die nach Hause kommen und nur an einem vorbeigehen. Und das tut Eltern so wahnsinnig weh, weil natürlich kommen sie mit dieser Entwicklung nicht so schnell hinterher und müssen sich dann eingestehen, das geht vorbei. Aber das ist echt beziehungsstörend, also es verletzt uns. Und Hunde, also wenn man Straßenhunde beobachtet, die ja tagsüber, wie wir heute wissen, die leben in Gruppen, aber die verteilen sich und gehen alleine häufig oder zu zweit auf Futtersuche. Und abends treffen sie sich alle wieder an ihrem Rendezvous-Platz und dann ignorieren die sich nicht, sondern dann begrüßen die sich. Und die begrüßen sich wirklich sehr herzlich. Und vor allen Dingen kann man dabei wunderbar beobachten, dass die Rangniederen die Ranghöheren begrüßen. Das heißt, wenn euer Hund euch begrüßt, ist es eigentlich, macht es überhaupt gar keinen Sinn, wenn wir irgendwie rangordnungsüber ihn stehend uns behaupten wollen, sie zu ignorieren, sondern wir gehen darauf ein. Das ist ein Zeichen der Wertschätzung unseres Hundes uns gegenüber. Und auch gerade dieses, was Menschen häufig erleben, oh Gott, mein Hund zeigt unterwürfiges Verhalten, wenn er mich begrüßt. Der leckt sich das Maul, der windet sich so auf dem Weg zu mir hin, so, oder legt sich auf den Rücken, oh Gott, so hat er Angst vor mir. Das ist normales Hundeverhalten, das ist Bestätigung einer Rangposition von unten nach oben, aber vor allen Dingen soll es uns zeigen, ich liebe dich und ich freue mich, dass du wieder da bist. Und wenn das mein Hund mir sagt und dann ignoriere ich ihn, jetzt ist das nicht fies? Wer kommt denn bitte auf so eine total blöde Idee?
Scheißidee ist das. Ne? So eine Scheißidee. Also immer schön bitte eure Hunde begrüßen, wenn euch danach ist so. Ne? Also ich meine, man muss ja nicht jedes Mal genauso wie der Hund ausflippen. Ich meine, ich bin da wahrscheinlich auch ein komisches Beispiel. Ne? Ich freue mich ja immer genauso und pinkel mich fast an vor Freude. Aber man kann ja, ich glaube, dass man einfach ehrlich ist. Also dass man das, was man halt auch gerade fühlt, das genau authentisch, das ist für den Hund, glaube ich, immer so.
Total gut.
Das habe ich auf jeden Fall von Katie schon gelernt.
Ausflippen ist ein gutes Stichwort. Ne? Also wir müssen natürlich gucken, wenn wir nicht wollen, dass unser Hund hysterisch kläffend vor uns hochspringt, dann sollten wir vielleicht auch so ein bisschen gucken, dass wir, also ich sage dann immer, wenn man das möchte, ne? Also auch das ist bei euch völlig selbst überlassen. Ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn ich mich hinhocke, dass Nox mit seinen Vorderpfoten auf meine Hose kommt.
Genau, das mache ich auch immer.
Finde ich nicht schlimm. Es gibt Leute, die finden das ganz schlimm, weil sie gerne weiße Leinenhosen tragen oder so. Dann sollte man den Hunden beibringen, dass die Hunde mit 4 Pfoten auf dem Boden bleiben. Das geht. Wichtig ist nur, dass wir sie begrüßen. Dass wir ihnen dann entgegenkommen, uns hinhocken, sie streicheln über den Kopf, über den Körper, ihnen tief in die Augen gucken, wenn sie das mögen und sagen, ey, ich bin so froh, dass ich wieder da bin. Ich habe dich auch genauso vermisst wie du mich. Und ja, jetzt gehen wir gleich erstmal raus und das Leben ist wieder schön. Jetzt ist wieder alles gut. In der Podcast-Folge Alleine bleiben habe ich da auch noch über eine Studie geredet, die dazu durchgeführt wurde und die uns wirklich die Augen öffnet, wie wichtig das ist, Hunde zu begrüßen, wenn wir nach Hause kommen. Wie gesagt, das Wie ist entscheidend, aber bitte begrüßt eure Hunde.
So, sehr gut. So machen wir es, Chef, Chefin. Ich würde sagen, wollen wir noch eins machen und dann zu Mythen noch mal eine andere Folge? Oh Gott, die Augen von Katie.
Ist es schon so spät, Madita?
Ja, du Scheiße. Sie guckt mich an, sag mal, spinnst du, Madita? Wir wollen noch mindestens 6 bis 10 Themen machen. Ja, machen wir auch, Katie.
Ich bin jetzt vielleicht größenwahnsinnig, ne?
Wir machen das in einer anderen Folge. Oh Gott. Aber eine Sache liegt mir extrem am Herzen. Korrigier mich aber super gerne, wenn du sagst, eine andere ist jetzt ad hoc viel, viel wichtiger. Ich finde dieses Spielthema total spannend. Total. Also darf ich meinen Hund beim Spielen gewinnen lassen oder sollte ich das nicht, hat auch ein bisschen was mit Rangordnung halt zu tun, oder sollte ich das auf gar keinen Fall tun, damit...
Überhaupt nichts mit Rangordnung zu tun. Sorry, dass ich dich unterbreche, Madita.
Nee, bitte schnell, ja.
Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil es ist so, das ist auch hier wieder zeigt sich, wie kopfgesteuert wir Menschen sind und dass irgendwelche HundetrainerInnen sich irgendwann mal überlegt haben, das macht auf meinen Hund Eindruck, dass ich immer beim Spiel gewinne. Und es geht ja noch weiter. Der Hund, ist auch ein klassischer Tipp, darf niemals das Spiel initiieren. Also da darfst du nicht drauf eingehen. Wenn der Hund kommt und mit dir spielen möchte, sollst du das ignorieren. Du musst immer jedes Spiel beginnen. Und vor allen Dingen ganz wichtig, du musst auch mal jedes Spiel beenden.
Beenden. Ja. Entschuldigung.
Ja, also das ist fürchterlich, oder?
Wenn man ein bisschen mit dem Herzen denkt, also nur so ein bisschen, dann kann das doch gar nicht richtig sein.
Ja, genau, aber das ist ja auch was, also ich versuche ja immer, die Leute zu verstehen, wie kommt es, dass sie auf so eine Idee kommen? Und der Hintergrund ist wirklich gut gemeint, also so muss man das immer verstehen, finde ich. Und zwar geht es darum, dass sie keine Terroristen erziehen möchten. Wenn du ständig auf immer alles eingehst, was dein Hund so macht, wenn er niedlich guckt, wenn er auf dich zugerannt kommt mit irgendwas im Maul und immer gehst du drauf ein, dann hast du irgendwann einen Hund, der dich ständig belästigt, weil er immer deine Aufmerksamkeit einfordert. Das ist auch nicht richtig. Und deswegen bin ich eine große Freundin davon zu sagen, mach es niemals immer gleich. Also, ich sitze draußen im Garten, es ist Sommer, ich schreibe einen Artikel oder ein Buch und Nox ist gelangweilt und guckt mich an und ich merke das natürlich schon aus den Augenwinkeln, dass er mich anguckt. Das ignoriere ich jetzt noch und dann fängt er an, so ein bisschen hin und her zu hopsen, um meine Aufmerksamkeit zu erregen und dann bin ich in dem Moment so. Entweder ich entscheide jetzt, ich finde es auch lustig, einmal kurz eine Pause zu machen und ihm zu spielen, sorgt ja für den Ausstoß von Glückshormonen und danach kann ich wahrscheinlich auch noch besser arbeiten. Oder aber ich bin gerade da drin in so einem coolen Flow und muss jetzt weiterschreiben. Und dann mache ich ganz klare Ansage und die heißt jetzt nicht. Bei uns ist es jetzt nicht. Und dann weiß Nox, er kann jetzt in diesem Moment aufhören zu versuchen, mich zu überreden. Weil wenn ich das sage, diese beiden Wörter, es ist ähnlich wie eben beim Thema alleine bleiben, du bleibst. Wenn ich diese Wörter sage, weiß er, ich werde nicht mit ihm spielen. Und dann kann er sich, genau wie bei du bleibst, legt er sich hin, kann er dann auch sich entspannen. Entweder er holt sich selbst irgendein Spielzeug und spielt für sich oder er legt sich irgendwo ab und pennt. So, aber wenn ich mich dazu entscheide, mich überreden zu lassen, finde ich das so unglaublich schön, wie kreativ er da ist. Ne? Ich lasse ihn dann manchmal noch ein bisschen zappeln und dann gehe ich nicht darauf ein, dass er so komisch hin und her springt. Und dann sieht man manchmal, wie er sich so umguckt und dann sucht er nach irgendwas, um den Reiz zu steigern, damit ich doch noch drauf eingehe. Und dann rennt er oft los. Neulich hat er dann mal irgendwie so einen leeren Blumentopf, weißt du, so einen Plastikblumentopf irgendwo gefunden im Gebüsch. Und dann hat er sich den geschnappt und hat den immer vor mir so hochgeworfen in die Luft, so albern. Und dann habe ich ihn so anguckt, gesagt so, oh, wie böse. Und böse sein ist das Witzigste in seinem Leben. Also dieses spielerische, Nox ist böse und gehorcht nicht. Also wenn wir albern spielen, dann lasse ich ihn ganz oft gewinnen. Und er darf vor allen Dingen böse sein und nicht gehorchen. Das findet er so wahnsinnig witzig. Dann sage ich, kommst du mal hierher, Nox, hier? Und dann guckt er mich so an und haut ab. Und dann renne ich hinter ihm her und sage, oh, wie böse. Und er rennt weg und findet es so witzig. Hunde können wahnsinnig gut unterscheiden zwischen Humor. Das ist genau wie bei uns Menschen ja, dass wir die Wirklichkeit umkehren und böse Dinge sagen, die wir im wirklichen Leben niemals sagen oder tun würden. Und das ist witzig, das ist Humor. Und das können auch Hunde erleben. Und wenn ich da nie drauf eingehe, dann entwickelt mein Hund keine Kreativität und entwickelt
kein Humor. Und auch kein Humor.
So schade. Da geht uns schon wieder so viel flöten, so viel Spaß im Leben. Aber wichtig ist hier eben, dass man das nicht immer macht, dass man klare Regeln hat, wann gehe ich drauf ein und wann nicht. Also deshalb dieses Markerwort jetzt nicht. Und vor allen Dingen dieses auch Spiel beenden. Stell dir mal vor, Badita, du hast einen guten Freund und der möchte immer das Spiel beenden oder immer anfangen. Dann hast du doch als Kind schon oder als erwachsener Mensch keinen Bock mehr oder der will immer gewinnen. Es sind mega unattraktive Freunde, mit denen will man nicht befreundet sein. Dann reduziert man den Kontakt irgendwann und lässt es auslaufen und verabschiedet sich dann klammerheimlich. Also das ist nicht attraktiv, das macht keinen Spaß. Niemand will mit so jemandem befreundet sein. Und ich möchte schon, dass meine Hunde gerne mit mir befreundet sind und gerne. Ich spiele so wahnsinnig gerne, ich bin so gerne albern. Ich meine, dafür haben wir doch Kinder und Hunde, dass man mal wieder richtig albern sein kann. Und deswegen lasse ich mich ganz oft von Mox zum Spiel überreden und ganz oft hat er irgendwann keinen Bock mehr und hört auf. Aber manchmal auch ich. Und das ist so, und so muss es sein. Leute, Beziehung zum Hund ist natürlich. Versucht euch da zu befreien von irgendwelchen Kopfgeschichten. Schafft Regeln, sowas wie jetzt nicht. Wirklich wichtig, um nicht so einen kleinen Terroristen zu haben. Aber bitte lasst ihn ihre Kreativität, ihre Eigenständigkeit, gerade in der Interaktion mit uns, dass es nicht immer nur von uns ausgeht, jede Handlung. Hunde sind da auch nicht so. Unter Hunden wird so intensiv gespielt und da ist es allen Hunden total egal, wer in der Rangordnung oben und wer unten ist. Die tollsten Chefs sind die, die unten liegen und sich erlegen lassen von ihren Untergebenen, in Anführungsstrichen. Also weil so sehen das Hunde ja gar nicht, dass es ihre Untergebenen sind. Es ist eine natürliche, gewachsene Rangordnung, weil meistens die Älteren und die Erfahrenen sind die Chefs und vor allen Dingen die sehr, sehr beliebten Anführer einer Hundegruppe sind immer die, die sehr lustig sind und sehr viel Nähe zulassen.
Also tatsächlich haben wir mit Charlie, habe ich so einen kleinen Spielterroristen herangezogen. Aber ich bin auch jemand, ich kugel mich ja total gerne mit ihm auf dem Teppich und auf dem Fußboden. Und dann stellt er seine Pfoten so auf mich und so.
Oh,
und
der will dich dominieren, pass auf, Madita.
Ja, genau. Uiuiui, dieser 10-Kilo-Hund. Ja, ja. Naja, aber vielleicht ein kleiner Tipp für diejenigen, die so ein bisschen wie ich sind. Also zum Beispiel dieses jetzt nicht, wie du das kannst. Ich bin ja in sowas... Weißt du, dann guckt mich dieses kleine, flauschige Knopfauge an und darin bin ich zum Beispiel total schlecht. Vielleicht ein kleiner Tipp für diejenigen, ich glaube, das ist auch okay. Ich zum Beispiel, wenn ich wirklich genug habe, ne, dann muss ich das Spielzeug weglegen. Das ist für mich das Einzige, wie es funktioniert. Und das lege ich so hoch auf den Schrank und dann weiß er bei uns zum Beispiel, okay, jetzt ist erstmal gut. Ne? Weil ich schaffe das halt nicht streng zu sagen, so jetzt nicht. Ich muss das Spielzeug weglegen. Aber ich glaube, das ist auch okay. Ne?
Ja, da hast du auch schon wieder eine super Strategie entwickelt. Du kennst dich selber gut und weißt, richtig, wie du es hinkriegst am Ende. So. Ja. Du weißt, was gerade nicht deine Kernkompetenz ist. Nämlich seinen süßen Augen zu widerstehen. Und deswegen genau so jeder muss so für sich seins entwickeln und auch nochmal hier nochmal beim Spielen, weil du das gerade so schön formuliert hast, dass du da auf dem Boden bist und er steht mit seinen Vorderpfoten auf dir drauf. Wenn wir eine gut gewachsene, vertrauensvolle, klare Mensch-Hund-Beziehung beziehungsweise Bindung haben, ist es so egal, ob wir unten oder oben liegen und was auch immer, wie albern wir uns dabei geben, Lasst es raus. Seid einfach ihr selbst. Und wenn der Hund mal mit seinen Vorderpfoten auf euch draufsteht, ist das nicht ein Zeichen davon, dass er euch dominieren will, sondern dass er einfach wahnsinniges Vertrauen und ihr eine ganz tolle Beziehung habt. Also, ne, das ist einfach etwas, was wir zulassen sollen.
Ja. Da fällt mir gerade ein, falls ihr vielleicht noch mehr zum Thema Spielen mit uns Menschen oder
ja,
generell zum Thema
Spielen machen wollt,
da könnt ihr, Folge 13 ist das tatsächlich, ne? Spielen mit Menschen. Und da könnt ihr noch mehr über das ganze Thema erfahren.
Ja. Und jetzt haben wir 3 von 5 geschafft, Madita.
Ja, aber das macht überhaupt nichts, denn es gibt noch viel, viel mehr als 5 und es gibt auch viel, viel mehr als 10. Also
ja.
So von Hundeerziehung und Mythen, da können wir bestimmt noch ganz, ganz viele Folgen machen.
Okay, dann müsst ihr jetzt nochmal 2 Wochen warten, es tut uns leid, aber dann versprechen wir euch, geht's weiter, weil wir haben noch so viele tolle Mythen. Warte mal, was haben wir hier nochmal, Dieter? Was wollten wir heute noch machen?
Zum Beispiel, dass man immer, dass der Hund nicht vor einem gehen darf oder
ja,
sowas.
Genau,
also
ganz wichtig.
Dieser Mythos. Mhm. Oder zum Beispiel, dass man kontrolliert, wo man ihn schnuppern lässt oder nicht. Also wir haben noch ganz viel auf dem Zettel, ihr Lieben. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Immer schön reinhören, hier bei 4 Pfoten, 2 Beine und 1000 Fragen mit unserer wundervollen Kate Kitchenham und meistens auch mir.
Fantastische
Madita. Sonst haben wir auch immer eine ganz großartige Vertretung, wenn ich mal ein kleines Päuschen einlege. Ach, das war wieder herrlich. Ihr Lieben, schickt uns gerne Nachrichten, über welche Themen ihr gerne sprechen möchtet oder was ihr hören möchtet. Wir bekommen da zum Glück auch, finde ich schon, also richtig viele gute Sachen.
Ja.
Also wir lieben Inspirationen, ne? Und wir lernen auch gerne dazu.
Immer.
Ihr könnt uns auch in Dauerschleife hören. Ich glaube, inzwischen, wir haben ja schon richtig, richtig viele Folgen, über 30. Ne?
Ja, ich hatte neulich eine, die hat geschrieben, ich habe gerade euren Podcast entdeckt und jetzt höre ich mich durch jede Folge durch. Ich bin richtig süchtig. Süß, ne?
Oh,
das war
das
sehr
ist
schön.
Toll.
Vielen Dank nochmal für dieses süße Feedback.
Ja, das wünschen wir uns. Werdet süchtig. Wir haben euch lieb. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
4 Pfoten, 2 Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
Das war's mit 4 Pfoten, 2 Beine und 1000 Fragen, ihr Lieben. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein.
Hallo, hier ist Lars.
Und Ivy.
Aha. Und wir haben zusammen einen Podcast, oder was?
Ganz genau. Neon und unnützes Wissen machen wir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut. Überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag eine neue Folge. 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer, zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und wir sind da auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem.
Traut euch, hört mal rein. Traut uns, traut euch.
Audio Now.